Das habe ich gelernt, das kann ich.
Na, wir werden es sehen.
Tatjana, bleib bei deinen Leisten.
Ja.
So. Willkommen zurück zu einer weiteren Folge Too Old to Die Young.
Kultur über und unter der Gürtellinie mit
Barbie Breakout, Tatjana Berlin und Paul Schulz. Tag.
Hallo. Na, ihr kleinen Zuckerschnäuzchen.
Ja. Na. Ich habe gedacht, jetzt sagst du kleine Zuckerstangen wie die Candy.
Ja, aber die Candy, das verklagt mir
Follower immer Zuckerstangen.
Ist das so? Ja, ich höre ja die Konkurrenz nicht.
Und die du Stella, wie nennt die Stella ihre? Hallo meine süßen Seestädtchen, sagt sie immer.
Mit Ukulele oder ohne?
Ohne.
Okay.
Ja, nein. Das ist aus der Zeit wie Katy Perry und Lady Gaga, als sie alle ihre Fans noch so ihre Gruppen benannt haben, Little Monsters und da.
Ist das nicht mehr so?
Da hat man, doch, aber das war so eine Era, ja, wo das alle gemacht so haben.
Und wir können aber unsere Drag-Queens Follower gedacht,
wir müssen das auch machen.
Das ist auch so ein bisschen Dame Edna.
Hello Possum. Stimmt, davon Hello haben Possum sie es sowieso geklaut.
Alle.
Ja, alle.
Ja.
Wir müssten eigentlich und unsere
die
Follower
bei Mariah
müssten wir aufrufen, einen Namen zu finden für die Follower sozusagen.
Das
damit wir es auch machen Idee können.
Bitches.
Die Scheintoten.
Wracks. Hallo, ihr Wracks. Also Leute, ihr habt es gehört, diese indirekte kleine Aufforderung.
Lustkreise.
Nee, die müssen uns Vorschläge
ach so
machen.
Ach so.
Liebe Hörer, und zwar unter Kreise folgender
und
E-Mail.
TooOldToDieYoungPodcast@gmail.com. Da könnt ihr eure Vorschläge hinschicken oder ihr findet uns bei Instagram unter TooOldToDieYoungPodcast. Das Wort Too ersetzt jeweils mit der Ziffer 2 und dann sind wir da. Da könnt ihr uns auch folgen, da freuen wir uns. Wir posten fast regelmäßig zu jeder Folge irgendwelchen Content. Und wo wir gerade schon beim Thema sind, ihr könnt uns natürlich auch, da freuen wir uns sehr, bei Spotify folgen, bei Apple Podcast uns überall 5-Sterne-Bewertungen geben und wenn ihr gerade in der Stimmung seid, auch noch einen netten Kommentar da lassen.
Wenn es euch gefällt, empfehlt uns unseren Freunden. Wenn es euch nicht gefällt, empfehlt uns euren Feinden. Das ist alles schön.
Und es gibt auch Interaktion. Also manche sagen ja irgendwas und dann reagieren wir hier darauf und dann schreiben sie zurück, dass sie das mitbekommen haben und dann geben wir ein Häkchen, dass wir es wieder gelesen haben und so. Also es ist ja eine Regel.
Tatjana Berlin erklärt das Internet.
Ja.
Dann gibt es ein Häkchen.
Ja. Es gibt so einen Daumen hoch, den mache ich dann meistens.
I'm working with boomers,
schön.
I love. Ja, wir haben gerade eine wunderschöne E-Mail auch von Caro bekommen. Caro, an dieser Stelle danke an dich.
Ja.
Das hat uns sehr gefreut, dass du uns immer noch hörst, obwohl wir die letzten Folge deiner Meinung nach verkackt haben, was ich auch einräumen muss. Das war nicht doll.
Ja, wir sind ja auch noch auf dem Weg zum Superstar.
Yes.
Nicht ganz, noch nicht ganz oben, aber fast.
Yes.
Ja.
Heldenreise.
Ja, Heldenreise, genau. Mal sehen, ob wir heute auch eine Heldenreise hinlegen.
Doch.
Wir fangen jedenfalls früh an mit der Heldenreise.
Und wir sprechen über Heldenreisen. Wir sprechen nämlich über queere Kinder.
Ja,
queere
doch.
Kids.
Ja. Also es gibt kein Nicht-Happy End eigentlich, ne? So richtig so?
Naja, also meint es ja eine Doku, da gibt es schon, also die einen so, die anderen so. Aber es ist halt realistisch, insofern,
also
die Reisen sind ja nicht vorbei.
Ich werde das Ende meines Films nicht verraten, aber das als Happy End zu bezeichnen, ist dann doch relativ schwierig.
Ja. Na, wir haben ihn ja beide nicht gesehen, insofern können wir dir jetzt nicht widersprechen. Aber ich, also wir haben uns auch zu dem Thema entschieden, weil es ja gerade, ne, Kinder und queere Kinder ist ja gerade so ein wahnsinniges Reizthema weltweit. Schwule Männer und Drag Queens und Transmenschen werden jetzt von der konservativen Rechten und von den ganzen anderen Idioten wieder als Groomer bezeichnet. Wir werden als Pädophile hingestellt, wenn wir Kinder beschützen wollen, wenn wir versuchen, Einfluss zu nehmen darauf, wie die sich selbst sehen oder wie sie andere Kinder behandeln. Dann wird uns unterstellt, wir wollen die sexualisieren, wir wollen die und das ist natürlich alles Schwachsinn. Wir wollen irgendwie nur helfen, dass die Kids mit einem anderen Selbstverständnis in diese Welt starten können, als wir das mussten, weil es eben niemanden gab, der sich gekümmert hat. Und auch deswegen haben wir gedacht, wir machen heute mal eine Folge, wo wir mal drei Filme zeigen, besprechen, in denen queere Kids gezeigt werden. So, habe ich das richtig gesagt?
Perfekt.
Das hast du richtig gesagt.
Perfekt.
Sehr schön.
So,
dann sagt ihr jetzt was.
Ja,
dann, Schweigen.
Also, ich stelle jetzt mal eine allgemeine Frage in die Runde. Nämlich, wann wusstet ihr denn, dass ihr ein schwules Kind seid? Oder ein queeres Kind?
Ich wusste das, glaube ich, also so 3 oder 4. Es ist natürlich im Nachhinein schwierig, die Erinnerungen zu datieren. Ne? Ich weiß jetzt nicht genau, wie alt ich war. Ich weiß, dass das früh, ich kann das bei uns immer so mit den Umzügen, mit den Häusern, in denen wir gewohnt haben oder den Wohnungen, so halbwegs datieren. Zwischen 3 oder 4 war das, als mir das klar geworden ist, dass ich habe mich ja damals als Mädchen definiert und gesehen und habe das auch in meinem Umfeld irgendwie eingefordert. Das war klar. Es war klar, dass ich in die Jungs verliebt war. Ich war nie in Mädchen verliebt in dem Alter. Ich war immer nur in Jungs verliebt und ich wollte mit denen das machen, was die Mädels mit denen auch machen wollten. Ich wollte mit denen knutschen, ich wollte irgendwie, ne, jeder Fasching war Prinzessin oder Wahrsagerin oder. So, das war sehr, sehr früh klar.
Mir geht das ja ähnlich. Also ich wusste so mit, ich würde sagen, noch im Kindergarten, also da war ich 4 oder 3, wusste ich schon, dass mein Interesse an Jungs noch eine Ebene hat, die andere Jungs vielleicht nicht so mitbringen. Und das, ich wusste aber auch schon, und das finde ich das Bemerkenswerte daran, dass ich das besser für mich behalte. Hm. Und also dieses Geheimnis haben, was ja queere Kindheiten oft prägt, dass man einen Teil seiner Persönlichkeit einfach verbergen muss, weil man weiß, dass man sonst in Gefahr ist. Das war sehr früh so bei mir, ja. Hm. Und das, also ich hatte auch Interesse an Mädchen, aber ich hatte mehr Interesse an Jungs.
Unfassbar,
und,
dass ihr das so wisst.
Naja, also es ist ein negatives Gefühl, an das ich mich da erinnere.
Ja, aber auch
dieses,
das ist
an
ja...
Dieses, an das, ich bin nicht so wie ihr. Und das ist nicht gut, war das Gefühl.
Ich hatte das gar nicht, also ich habe bewusst das wohl erst mit 12, 13 gemerkt, aber wenn ich jetzt zurückdenke und Fotos sehe bei jedem Fasching als kleine Hexe und eben haben wir in einer anderen Gruppe, fiel der Name Marc Spitz, dass damals einer sich von Marc Spitz das Poster ins Zimmer gehängt hat und ich erinnere mich, dass ich den auch super heiß fand. Das war 1972, da war ich 5. Also ich muss als kleiner Junge schon gespürt haben, aber ich kann mich überhaupt nicht dran erinnern.
Ich kann mich daran erinnern, dass ich mit 4 bei der Sesamstraße immer gehofft habe, dass vorher noch die Fahrduschgel-Werbung kommt mit dem schönen Mann.
Guck, und ich war immer auf die Generalin von der General, dieser Reinigung,
ja.
Das war meine Lieblingswerbung als Kind. Warum? Wollen wir das mal interpretieren? Nein. Also nee, ich habe keine Erinnerung an frühkindliche Sexualität, null, nichts.
Es geht ja gar nicht um Sexualität, sondern ich glaube einfach…
Romantik auch, ne?
Also es geht um Romantik, es geht um
Jungs
eine bestimmte…
Hatte ich alles
geht nicht. Um eine bestimmte Form von Begehren, auch wenn man das damals gar nicht so benennen kann.
Ja, genau.
Wurde.
Also es war höchstwahrscheinlich unbewusst. Wenn ich Marc Spitz gut fand, war ich ja wohl höchstwahrscheinlich auch ein fühlendes Kind.
Es ging doch nur um die Leistung und um die sportlichen.
Nein, es ging nur um die Badehose.
Wir sind ja dann, als mein Vater neu sich verliebt hatte nach der Scheidung, sind wir mit 2 Stiefbrüdern, mein Bruder und ich zusammen mit den 2 Stiefbrüdern und der Stiefmutter und meinem Vater in eine neue Wohnung gezogen, in einen anderen Ort. Und das weiß ich immer noch. Wir haben dann immer ein Colt für alle Fälle geschaut.
Ah ja, ja, Colt Sievers. Da macht der Heather Locklear übrigens mit. Die
es
spätere
war so eine sehr blonde,
Dame,
genau. Ja. Und da war dann immer, kennt ihr das, dass man so aufteilt, wer man ist? Dass man sich so, ich bin der.
Ja.
Und also die Jungs haben sich immer gekloppt, wer jetzt Colt Sievers sein muss und wer sein etwas weniger hunkier
Howie,
genau. Howie war auch, also ich fand Howie hotter als Colt. Ja. Aber ja, wurde dann immer drum quasi sich geprügelt, wer der Arsch sein darf. Und ich wollte immer Jody sein. Hieß sie nicht Jody?
Ja, ja, sie hieß
die blonde Bombshell. Ich war immer so, ich bin Jody. Und alle so, war ja klar.
Ein Colt für alle Fälle, da gab es ja in der Titelsequenz diese Szene, wo er in der Badewanne liegt und dieses Quietsche-Äffchen vor sich her schiebt. Und auf diese Szene habe ich mich immer gefreut.
Ja. There we go. Hi. So, schöner Einstieg. So. Lass uns mal ein Spielchen spielen.
Ich wollte noch kurz eine Sache sagen. An alle, die denken, man könnte sich queere Kinder bauen oder man könnte queere Kinder erziehen
kaufen, oder
irgendwie sowas. Das kann man nicht, weil wenn man das könnte, wären wir schon viel mehr. Darauf könnt ihr euch heftig verlassen.
Was meinst du mit queere Kinder bauen?
Naja, die Idee hinter Grooming ist ja immer, dass man Leuten zeigt, wie toll Homosexualität ist und dann werden sie auch schwul.
Ja.
Und two things doesn't work.
No and no.
No and no. so und let's add unfortunately.
Naja, also ich, ne, überhaupt die ganze Idee, wir wollen jetzt hier nicht zu weit in dieses Thema eintauchen, aber überhaupt die ganze Idee, dass man Repräsentation, queere Repräsentation im Fernsehen, im Film und so minimieren müsste, weil sonst die Kinder auf dumme Gedanken kommen, ist so hirnrissig, weil wir alle wären hetero, wenn Repräsentation im Fernsehen einen erziehen würde zu einer Sexualität. Das ist totaler Dünnsinn. Also ich weiß überhaupt nicht, wie man auf so einen Schwachsinn kommen kann. Und das dann auch noch öffentlich irgendwie von Politikern, also ich verstehe es nicht, aber ja.
Ja,
aber diese Grooming-Geschichte, oder dass man sich das
nachdenken können. Ja, ist heutzutage nicht mehr so. Ja.
Ja, true.
Ist halt so.
True.
Die lautesten gewinnen und insofern sind wir laut.
Ja.
So, Spiel jetzt. Spiel.
Spiel.
Spiel, 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 Spiel.
Das Spielspiel.
Das Spielspiel.
Wir haben uns anhand der schönen Kinderfolge gedacht, wir arbeiten mit der uns liebsten Kinderautorin dieser Welt und oder vielleicht der bekanntesten.
Der bekanntesten,
ja, genau. Ist auch so. Die Frage, die wir uns gegenseitig stellen, ist, welche Astrid Lindgren-Figur wärst du gerne?
Können wir es auch ausweiten auf Ottfried Preußler?
Liebchen, wir können hier alles ausweiten.
Christine Nöstlinger, Michael Ende.
Michael Ende ist auch toll. Momo wird neu verfilmt übrigens.
Oh Gott.
Ja.
Also Rados Bokel war ja die schönste Momo, glaube ich, die es überhaupt gegeben
hat. Es gab nur eine.
Rados Bokel war die schönste, Punkt.
Es gab nur eine, ja.
Ja, aber schauspielerisch war sie, glaube ich, nicht so doll. Das erinnere ich
mich auch. Die ist bestimmt schon tot.
Nee, die ist so tot. Frankfurter
macht noch
Frankfurter Mädel mit langen Nägeln und dicken Lippen und so.
Okay.
Ja, die hatte irgendwann ein Max-Shooting, daran erinnere ich mich noch. Wir schweifen vom Thema ab, I'm sorry.
Ja,
es gab ein Max-Shooting mit ihr in sehr, sehr aufreizenden Posen und das fand
ich
toll.
Komm, ich möchte jetzt erzählen, was man... Weil bei Astrid Lindgren ist mir nämlich eben nichts eingefallen.
Astrid Lindgren.
Gren.
Lass sie.
She's special. Wie war das nochmal mit deinen... Sag nochmal, wie heißt die, die gerade in Chicago mitspielt? Also.
Jinx Monsoon.
Bei Ottfried Preußler, die kleine Hexe, der kleine Wassermann. Ja. Und der kleine Wassermann war mein Idol sozusagen. In der Kindheit. Der kleine Wassermann war eine Geschichte von einem kleinen Wassermann. Mhm. Der hat ja immer nur kleines Gespenst, kleine Hexe, kleiner Wassermann. Solche Bücher hat er geschrieben. Das war auch toll. Aber der kleine Wassermann mit seinem besten Freund, dem Karpfen Petronius. Guck mal, das weiß ich jetzt, wo ich drüber rede noch. Das letzte Mal habe ich das vor 40 Jahren gelesen.
Ja, ja.
Also das war wirklich hängen geblieben und das habe ich ganz oft gelesen und mir gewünscht, ich hätte auch die Möglichkeit, unter Wasser zu atmen und zu schwimmen und schwimmen heute überall und so. Also das war ein Kinderheld für mich.
Gab es den Vorbild. Auch so als Schallplatte und
ja,
so?
Ja, okay. Hatte ich auch als Schallplatte.
Den Räuber Hotzenplotz hat er auch gemacht, ne?
Räuber Hotzenplotz hat er auch gemacht, ja.
Okay.
Aber da weiß ich nicht, das war so mit Kasper irgendwie. Kasper war nie mein Ding. Kasper und Seppel waren nie meine Dinger. Früher als Kind fand ich nie gut, so Polizist, Krokodil.
Right.
Nein, aber die kleine Hexe.
Kasper, das Theater, meint Tatjana.
Ja, genau, das war nichts. Aber der kleine Wassermann, das erinnere ich deutlich jetzt, wo wir drüber reden.
Den kenne ich gar nicht, lustigerweise.
Oh, das leih ich dir mal.
Ich kenne das kleine Gespenst, die kleine Hexe und den Räuber Hotzenplotz.
Und der kleine Wassermann ist ganz toll.
Ja.
Und es gab immer eine Sprecherin auf diesen Platten, das war immer dieselbe damals. Ja. Ich weiß nicht mehr, wie sie heißt, aber diese Stimme, die ist auch, wenn ich
die höre, diese alten Stimmen.
Wüsste ich sofort, dass die das ist.
Ja,
also
ja,
so eine
ja.
sanfte Frauenstimme.
Das ist wie der Sprecher bei Huibu, der hat ja auch so eine ganz, so eine Stimme, toll. Ja.
Meine Kollegin Tatjana würde jetzt sagen, die ist bestimmt schon tot.
Ja, höchstwahrscheinlich schon. Den Namen kriege ich nicht mehr zusammen jetzt. Aber immerhin, ich habe mich erinnert, ich bin sehr froh.
Immerhin,
ja.
Paulchen.
Es gibt zwei sehr unterschiedliche Jungs, nämlich
nicht säusern, laut.
Der eine ist Carlsson vom Dach.
Ja.
Ich fand Carlsson erstens immer heiß, es war mein erster Bauer, wie eine gute Freundin jetzt sagen würde. Also so die stabileren Jungs waren immer für mich. Und die Person, die ich sein wollte, war der kleine Vampir.
Same, natürlich.
So, der kleine Vampir war, ich behaupte ja auch nach wie vor, der kleine Vampir ist eine, ist eine Liebesgeschichte unter kleinen Jungs.
Okay, so, Paul, dünnes Eis.
Eine Liebesgeschichte.
Ganz platonisch.
Ich glaube, dass die sich sehr gerne haben.
Ja.
Eine Freundschaft.
Ja, und so richtig will er ja Annas Liebe auch immer nicht erwidern. Ne? Anna macht ihn ja ständig am Außen und so richtig begeistert.
Genau,
ist
also
ja nicht.
Mit Anna kann er offensichtlich nicht so richtig.
True.
Und die beiden Jungs sind richtig dicke miteinander.
True.
Und das war von Ottfried Preußler?
Nein,
oder?
Das war Angela Sommer-Bodenburg.
Genau. Okay.
Die ich sogar mal live gesehen habe.
Ja.
Das war ja, also der kleine Vampir war mein Leben. Holla die Waldfee. Habe ich alle noch hier stehen im Original.
Wow.
Ja.
Habe ich, glaube ich, noch nie gelesen.
Ich bin mit Vampirumhang ins Bett gegangen nachts, weil ich abgeholt werden wollte. Ich wollte, dass nachts einer kommt. Es gab auch, das ist traurig, wenn ich es erzähle, aber war im Haus meiner Mutter in dem einen, wo schon, da war die Trennung schon vorbei und alle hatten schon Krebs und so, habe ich mich irgendwann nachts in die Badewanne gelegt und habe das Fenster aufgemacht, weil ich im Tanz der Vampire gesehen habe, dass Graf Krollock durch sie war in der Badewanne, Sharon Tate, und er ist durchs Fenster gekommen, hat sie geholt. Dann habe ich mich nachts in die Badewanne gelegt, habe das Fenster aufgemacht und habe gehofft, dass mit dem Vampirumhang, habe gehofft, dass einer kommt und mich beißt und wegholt.
Normale Kinder hätten auf Peter Pan gewartet, aber du wartest auf
Peter Pan fand ich ehrlich gesagt normal. Immer sehr heteronormativ.
I'm looking at normal in the back mirror. Ja, schade. Ja,
schade.
Oh Gott. Also für mich, kleiner Vampir, ich musste tatsächlich ins Meere. Kleiner Vampir, natürlich. Immer auch Pippi Langstrumpf, natürlich.
Ja.
So, ich habe auch mal dieses Feuer bei uns zu Hause angezündet. Ich habe versucht, mir mit Filzstift die Haare anzumalen, rot.
Aber man wollte Pippi Langstrumpf sein.
Ja.
Ja.
Und Peter daten.
Wer war jetzt Peter?
Tommy, meinst du?
Tommy, ja. Wie auch immer er heißt.
Tommy hat mich nicht so interessiert. Nö, ich wollte einfach nur, ich wollte das starke Mädchen sein und machen, was ich will. Ja. Und das Haus auseinandernehmen und alle, die mir doof kommen, die setze ich irgendwie auf den Schornstein.
Und ich wollte Herrn Nilsson haben, natürlich.
Ja, ja, doch, den hätte ich auch gern gehabt.
Dann war aber noch, ich hatte so viele. Also Huibu, aber das wollte ich nicht sein. Das fand ich nur toll, weil es ein Gespenst war und zickig. Hans Clarin.
Ja.
Ja, es sind zu viele. Aber ja, Ronja Räubertochter. Wenn wir bei Lindgren sind, war ich, glaube ich, wollte ich immer Ronja Räubertochter sein, im Wald leben und mit meinem Freund da rumspringen und ach ja, zu viele. Kindergeschichten schön. Sind toll. Ne?
Ja. Lange nicht mehr gelesen.
Kästner auch. Pünktchen.
Anton. Nie gelesen.
Madita.
Von ja, und ehrlich gesagt, der Überschnitt.
Madita war auch cool.
Der Überschnitt zur Erwachsenenliteratur ist ja dann so ein bisschen Krabat.
Nie gelesen.
Nee?
Also ich weiß steige
dann wieder ein bei der unendlichen Geschichte, aber nur wegen Atreyu, weil er so sexy war in dem Film.
Na, ich bin ja so ein bisschen bei der Young Adult Literatur hängen geblieben. Ich lese das ja heute noch sehr gerne alles. Hi. Stunted Growth. Ja, Stunted Development.
Wieso denn Young? Ist es State of Mind? Young Adult.
So. Ja, jetzt lassen wir das Thema mal hinter uns, ne? Weil sonst artet das aus, oder? Wollt ihr noch?
Ja, Barbie macht jetzt mal
mit. Nein, leg mal vor jetzt.
Soll ich anfangen?
Ja, bitte.
Okay. Ich wollte Mein Leben in Rosarot machen. Das ist ein schöner französischer Film von, ich weiß gar nicht, irgendwann in den 90ern. Da gibt es einen kleinen, ich sage jetzt mal Jungen, Ludovic. Und der macht das, was ich als Kind auch gemacht habe. Der sagt, ich bin Mädchen und ihr müsst mich so behandeln. Und das führt zu ganz viel Drama. Und ich habe damals, als ich den Film das erste Mal gesehen habe, habe ich das Weinen nicht aufhören können, weil ich das Gefühl habe, ich schaue mich da selber an. Das Ende ist so ein bisschen nicht schön, also das ist so ein bisschen doof erzählt, fand ich. Aber den Film findet man nicht mehr. Und jetzt habe ich Hals über Kopf irgendwie gestern Abend dann überlegt, um Gottes Willen, was mache ich denn jetzt? Ich finde ihn nicht. Dann findet ihr den nämlich auch nicht, weil ich habe wirklich auf allen Seiten geschaut.
Ich habe ihn auf DVD und leihe ihn dann bei Gelegenheit, wenn du mal
ordentlich wollen. Super, ihr könnt uns gerne anschreiben und Paul leiht euch dann die DVD. Ja.
Man kriegt ihn auch gebraucht noch auf DVD, aber das ließ sich gestern Abend natürlich nicht mehr organisieren.
Ja, das stimmt. Ich habe dann rumgeschaut, was ich finden kann, was eine ähnliche Thematik hat, weil ich gerne da bleiben wollte bei den Trans-Kids, bei den Gender-Non-Conforming-Kids und habe dann eine Doku gefunden aus dem Jahr 2020 und bin sehr froh, dass ich sie gefunden habe. Die Doku heißt Transhood, also ne, wenn man Childhood, Boyhood, Girlhood quasi alles combined und einmal wild durchdreht, dann kommt Transhood bei raus. Wie gesagt, aus dem Jahr 2020, Regie und Producer ist Sharon Liese. Und die Doku folgt vier Trans-Kids, also drei Trans-Kids und einem nicht-binären Kind, zwischen 4 und 15. Und die werden über 5 Jahre lang begleitet mit den Kameras. Die wohnen in Kansas City, also mitten im Bible Belt. Kansas City ist sehr, sehr, sehr rechtskonservativ. Heimatstadt der Westboro Baptist Church und so. Also ne, wirklich eine harte.
Die Westboro Baptist Church sind diejenigen, die bei Beerdigungen immer sagen, gut, dass die Tunte tot ist.
Genau, die kennt ihr, die stehen oft vor irgendwelchen Pride-Marches oder eben auch bei Gedenkfeiern von erschossenen Menschen, gerade frisch zum getöteten Beispiel von Menschen. Matthew Shepard. So, und stehen daneben und sagen, das sind die God Hates Facts-Zeichen und so, diese Wichser sind das. So, da befinden wir uns in diesem Umfeld, das ist alles so ein bisschen ländlich. mitten im Bible Belt und die Doku, also das Schöne, was ich cool fand, war, dass wirklich dass das ganze Ding von den Kindern und von den Eltern erzählt wird. Es gibt keinen Erzähler, es gibt keinen Menschen, es gibt keine Experten, die eingeblendet werden. Dieser ganze da auch schon herrschende Culture War über darf man Kindern erlauben, trans zu sein? Können die das überhaupt schon wissen? Dürfen wir denen erlauben, sich selbst zu definieren oder müssen wir das verbieten oder so? Das wird alles nur aus Sicht der Kinder und der Eltern erzählt und das fand ich bemerkenswert nah dran und bemerkenswert roh. Habt ihr den eigentlich gesehen, einer von euch beiden, oder beide nicht? War zu spät.
Ich habe ihn heute Nacht noch geguckt.
Oh. Schön.
Ja. Ich hatte andere Pläne.
Auf dem Rücken, oder?
Wie ein kleiner Maikäfer.
Oh, auf dem Bauch.
Schön, schön, schön. Und die Kamera folgt also diesen Kids über 5 Jahre. Wir haben ein kleines nicht-binäres Kind, Phoenix, das ne, hat so verheiratet, also ne, die Eltern sind verheiratet, der Vater ist sehr, sehr offen und sehr queer-friendly und es soll überhaupt keinen Druck auf das Kind geben, gibt sich wahnsinnig viel Mühe, überhaupt keine Pronomen zu benutzen, sodass Phoenix immer frei entscheiden kann, wie sich Phoenix fühlt an dem Tag, ob Junge oder Mädchen oder irgendwas dazwischen. Und bei Phoenix hatte ich schon so ein bisschen das Gefühl, okay, da geht's auch viel um, ich möchte mich verkleiden, ich finde das schön, ich will mich da überhaupt nicht festlegen. Da hatte ich am ehesten noch das Gefühl, es geht nicht um Gender Identity, sondern es geht irgendwie auch um den Spaß daran, anders zu sein, so. Aber das will ich mir überhaupt nicht anmaßen, das einzuordnen. Dann haben wir, wie hieß er, Jay? Jay ist ein trans Junge, den lernen wir, glaube ich, kennen, als er 14 ist. Der hat eine alleinerziehende Mutter, die, also ne, wir folgen den beiden halt, wie sie so zum Arzt gehen und Jay seine ersten Hormongeschichten bekommt, die eben die Pubertät blocken sollen. Es geht ja überhaupt noch nicht darum, Einfluss zu nehmen darauf, wie er sich entwickelt. Also ne, er kriegt noch keine Hormone, dass er eine männliche Pubertät hat, sondern es wird jetzt erstmal nur die weibliche Pubertät aufgehalten, damit er Zeit hat mit dem Alter, mit dem Selbstbewusstwerden zu entscheiden, will ich das? Ist das der richtige Weg für mich? Weil, ne, wenn man die Pubertätsblocker, wenn man die wieder wegnimmt, setzt die weibliche Pubertät ein und das ist halt dann.
Dann sind Weichen gestellt, die man offen halten will,
genau,
mit dem Blocker.
Genau. Es wird noch nichts entschieden, was dann später vielleicht ein Problem wäre, quasi. Dann haben wir ein junges Mädchen, deren Namen ich jetzt gerade nicht im Kopf habe, Lia, glaube ich. Die ist die Älteste, meine ich. Die ist schon mitten in ihrer Transition. Sie hat wunderschöne, rote, lange Haare, tolles Mädchen. Die fängt gerade an mit ihren Hormonen. Die ist jetzt alt genug. Und dann gibt es noch ein kleines Mädchen namens Avery. Die ist da vielleicht, wie alt wird die sein? 6, nehme ich an. Und auch schon völlig selbstbewusst trans. Sehr, sehr, ich würde sagen, sarkastisch fast, sehr zynisch oft. Sagt ganz klare, harte Sachen. Und wird von der Mutter so ein bisschen, da muss man so ein bisschen, also für mich habe ich so das Gefühl gehabt, vielleicht ist das auch zu viel, weil die Mutter sehr aktivistisch sein will und Avery halt das ermöglichen will, in Anführungsstrichen berühmt zu werden damit, mit ihrem Transaktivismus. Und ja, das ist so ein bisschen Soccer-Mama-mäßig, dass man zwischendrin so denkt, Girl, willst du eigentlich jetzt den Fame und das Geld? Weil dann hat sie ein Buch geschrieben, dann muss sie dahin, dann ist sie da auf dem Cover von National Geographic und so, ne, mit, weiß ich nicht, 5, 6, 7. Ist das Interesse des Kindes oder der Mutter? Und irgendwann nach dem Attentat von Orlando, das dann auch passiert, sagt dann Avery auch, mir reicht das jetzt. Ich habe überhaupt keinen Bock mehr, das war alles so anstrengend. Ich will nicht, die wäre Grand Marshal gewesen auf der nächsten Pride Parade und sagt, hier ist jetzt Schluss. Ich will nicht mehr berühmt sein, das ist super anstrengend für mich. Ich werde eh nur angefeindet, ich will jetzt einfach nur noch Kind sein. Damit ist es vorbei. So. Was mich sehr berührt hat, war Jay und seiner Mutter zu folgen, auch bei den Gängen zum Arzt. Einerseits ist die Mutter super supportive und sagt, sie will ihrem Sohn alles ermöglichen. Andererseits sitzt sie halt dann auch da und heult dem Mädchen hinterher, dass sie jetzt nicht mehr haben
kann.
Ja gut,
aber das kann man als Mutter ja auch verstehen.
Man kann es voll verstehen. Was ich scheiße finde, ist, dass sie es vor ihrem Sohn macht. So, also ne, das ist hier alles sehr hart für mich und ich, es ist super schwer für mich, dich jetzt hier so zu sehen und so und dass sie dich so ansprechen, bla. Wo ich dann auch dachte, okay, also das machst du auch bitte jetzt zu Hause das nächste Mal, ne, weil das ist, du siehst die Schuld in seinen Augen, du siehst, wie er da sitzt und sich schämt. Dann kommt der finanzielle Aspekt dazu, dass, ne, das amerikanische Gesundheitssystem so fucked up ist, dass einfach eine Blutuntersuchung von ihm schon mehr kostet als das, was sie in einem Monat verdient. Krass. So, und dann siehst du halt auch die Verzweiflung, ne, wie sie da sitzt und sagt, okay, ich will meinem Kind das ermöglichen, aber how the fuck am I gonna do this? Weil $2,000 für eine Blutuntersuchung, so viel verdiene ich im Monat nicht. Also das sind harte Realitäten.
Ja, wollte ich gerade sagen, gut, dass es in dem Film drin ist. Es ist eben die Wirklichkeit scheinbar. Und es ist auch die Wirklichkeit, dass eine Mutter vor dem Sohn was macht, was nicht richtig in Anführungsstrichen ist. Ist auch normal.
Ich finde ohnehin, also ich habe das Gespräch oft gehabt mit Transfreunden in meinem Freundeskreis, den Eltern zu erlauben, den Verlust des Kindes, an das sie sich gewöhnt hatten, das sie lieben und kennengelernt haben, ne, erstmal das zu erlauben, diesen Schmerz auch zu spüren und das quasi zu Grabe zu legen und so und sich dann mit der neuen Identität parallel schon natürlich immer zu befassen. Aber dass man dem Raum geben sollte, finde ich auch total legitim.
Ich auch.
Es ist an sich einfach bemerkenswert, diesen Kindern zuzuschauen, wie sie Dinge bewältigen, bei denen, glaube ich, viele Erwachsene schon Probleme hätten, ne, die bringen eine Stärke auf, die sind in ihrer Sicherheit, wer sie sind, so stark und auch bereit, so viel auf ihre kleinen Schultern zu laden, dass ich echt die Ohren angelegt habe ein paar Mal, weil ich wirklich dachte, das ist unfassbar, was die auf sich nehmen. Also gerade auch Jay, der dann zwangsgeoutet wird in seiner neuen Schule, der ist 16, seine Freundin weiß nicht, dass er trans ist und ne, dann wird es aber passiert, dass ohne dass er da was zu tun kann. Die Entscheidung wird ihm quasi abgenommen und dann sitzt er da und denkt auch ganz laut über Suizid nach, aber so ganz abgeklärt, völlig undramatisch. Ne, und dann hat, also Gott, das hat mir echt die Tränen in die Augen gejagt ein paar Mal. Und es ist einfach, es ist super schön, den Eltern dabei zuzugucken, wie sie auch an ihren Kindern wachsen. Ich fand es bemerkenswert zu sehen, wie Geschwister so in den Hintergrund gedrängt werden. Nicht absichtlich, aber einfach, weil ne, die ganze Aufmerksamkeit der Eltern geht halt auf das eine Kind.
Ja.
So, der ganze.
Ja, aber das ist auch die Erzählung des Films.
Naja, aber also, es ist ja in der Realität auch so. Es ist ja auch mit Special Needs Kindern so. Ne? Ja. Es ist halt dann das Kind, das eine Kind braucht halt mehr Aufmerksamkeit als andere. Ich vergleiche Trans nicht mit Special Needs. Du musst nicht. Paul hat gerade sehr nervöse Augen bekommen.
Ja, ich habe gar nichts gesagt, sondern ich musste nur gucken. Barbie wusste schon Bescheid.
Ja, ich vergleiche das nicht. Ich sage nur, es ist auch in solchen Familien, ne, wenn ein Kind halt sehr viel Aufmerksamkeit braucht und sehr viel Schutz ist und sehr viel Liebe, ist es halt fürs andere Kind dann oft doof.
Ja.
Und auch für die Ehe, oft leidet dann auch die Ehe. Das ist bei dem einen Fall dann so, dann zerbricht die Ehe daran und wie es dann weitergeht, als dann nur noch die Mutter Einfluss auf das Kind hat oder hauptsächlich, das schaut ihr euch selber an. Ich bin sehr, 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 sehr glücklich, dass ich den Film geschaut habe. Ich habe auch fast durchgeheult. Also ich habe 3-4 Minuten nur am Anfang irgendwie, ne, der Vater sagt, er liebt seine Tochter und ich war schon ein wimmernder Haufen Elend, weil mich das jedes Mal noch so abholt und weil ich natürlich auch meine eigene Geschichte hinterfrage und mich frage, wie wäre das gewesen, wenn, ne, wenn es da offene Ohren gegeben hätte bei mir früher, wenn nicht so viele andere Sachen so viel wichtiger gewesen wären und man mir auch signalisiert hätte, so, das hat jetzt hier alles keinen Platz. I don't know. Aber ja, es hat mich sehr berührt und abgeholt und ich finde, dass der Film sachlich erzählt. Ich finde, dass er wenig Einfluss nimmt auf, ne, dass das Narrativ nicht irgendwie groß rumgebrochen wird oder rumgebogen wird, wie man das zu finden hat, sondern, also fandst du das anders?
Ich war sehr gerührt, so rein technisch ist es natürlich wunderbar. Ich liebe solche Dokumentationen, die ohne Erzähler oder Erzählerinnen auskommen und die sich ihre Geschichte einfach suchen.
Ja. Alte Spiegel-TV-Schule.
Statt zu sagen, also es gibt ja diese beiden, es gibt diese dumme nachrichtliche Regel, dass man, wenn man tagesaktuell produziert, den Beitrag, den man machen will, im Kopf haben muss, bevor man rausgeht, sonst kriegt man das einfach nicht gebacken. Und man muss sich nur noch das bestätigen lassen, was man eigentlich ohnehin schon weiß. Das ist hier ja überhaupt nicht so, sondern die Filmemacherinnen nehmen sich ja wirklich enorm enorm viel Zeit beobachten und suchen sich die Geschichte, die da wirklich passiert und wollen nicht notwendigerweise ein Narrativ herbeizwingen, sondern nehmen einfach das Narrativ so, wie es ist. Das ist natürlich für Dokumentaristen auch immer eine Kostenfrage, ob man das stemmen kann oder nicht, weil der Film ist ja offensichtlich aus hunderten Stunden Filmmaterial beobachtender Natur zusammengeschnitten und hat mich auch zutiefst angerührt. Ich habe das ein bisschen anders gesehen als du, nicht negativer, aber vielleicht nicht ganz so mit der gleichen Emotion, sondern ich saß so ein bisschen davor als jemand, der sich auch viel mit Sprache auseinandersetzt und dachte die ganze Zeit, ist es jetzt anders? Also hat sich da in den letzten Jahren wirklich was getan oder fehlt uns einfach immer noch mit jeder Art von Queerness die Sprache, die Eltern einfach nicht haben, weil die Gesamtgesellschaft so heteronormativ ist, dass sie, wenn du das, wenn du erstmal überhaupt nicht benennen kannst, was dein Kind ist, sondern das alles erst lernen musst mit diesem Kind zusammen, ist es extrem schwierig, das Kind wirklich zu unterstützen, finde ich. Nicht, dass die Eltern das nicht versuchen und nicht, dass die Eltern das nicht tun, aber ich habe mir die ganze Zeit vorgestellt, was passiert in 20 Jahren, wenn wir beim Thema Diversität und Inklusion vielleicht wirklich einen großen Schritt weiter sind und es im kindlichen Alter keine bemerkenswert, sondern das ist halt eine mögliche Option und Eltern sind darauf eingestellt, dass das passieren könnte und dass das so sein könnte. Und jetzt ist es ja immer noch so, dass es dieses Narrativ gibt, dass irgendwie, was ja auch stimmt, aber dass man Eltern nach dem Coming Out, egal ob es jetzt trans oder queerness irgendeiner anderen Art ist, ihrer Kinder eine gewisse Zeit geben muss, um damit umzugehen. Und ich frage mich die ganze Zeit, wie das für Kinder sein wird, wenn das vielleicht in unserer Gesellschaft mal nicht mehr notwendig ist, dass man Eltern darauf vorbereitet, sondern wenn vielleicht mehr Eltern so sind wie irgendwie, es gibt diese wunderbare amerikanische Schauspielerin Gabrielle Union, die mit einem berühmten Sportler zusammen ist und die haben halt ein Transkind zusammen und für Frau Union war das überhaupt keine Frage, ob sie dieses Kind unterstützt oder nicht, sondern sie hat sich dann irgendwie so schnell, wie sie irgendwie konnte, das notwendige Wissen draufgepackt und ist seitdem ein begeisterter und lautstarker Ally für dieses Kind und die gesamte Trans-Community. Und ich frage mich irgendwie, die 90-95% aller Eltern geht das ja nicht so.
Ja, aber was ist jetzt die Frage? Was wäre dann anders?
So, die Frage ist, was wäre anders irgendwie? Okay. Und wie kann man dies, meine eigentliche Frage ist natürlich wie immer emanzipatorisch, wie kann man diese Entwicklung so schnell wie möglich beschleunigen?
ja, gesellschaftliche Veränderung kann man nicht mit Gewalt beschleunigen.
Nein, ich glaube nicht, dass wir jemals dahin kommen, dass das flächendeckend eine zu erwartende Entspanntheit bei den Eltern geben wird. Alles, was man tun kann, ist natürlich eben solche Filme auch promoten, das rausbringen und mit einem Podcast wie diesem versuchen, ein bisschen dazu beizutragen, dass die Leute offener sind und informierter sind. Aber also ich habe die Bewertungen des Films nochmal auch mir heute durchgelesen bei IMDb und so. Über 44% haben dem die niedrigste möglichste Wertung gegeben, niedrigste mögliche Wertung, nämlich ein Punkt von 10 oder so. Über 44% haben quasi den so niedrig bewertet, wie es ging. Und die Kommentare dazu, wenn man die liest, ist halt das, was man erwarten kann, auch bei sowas, ne? Ich weiß halt immer nicht, bin ich in meiner Bubble und gehe davon aus, dass die Welt schon queerfreundlicher ist? Oder ist auch das Internet ein Sammelbecken von polemischen, fiesen Monstern?
Ja.
Aber ja, es ist schon immer wieder auch schockierend, wie oft ich in meinem Umfeld noch diskutieren muss mit Cishet-Menschen. Zum Beispiel, was diese viel zitierten 41% angeht. 41% von Trans-Menschen haben schon mal versucht, sich das Leben zu nehmen. Und das wird ja immer wieder auch benutzt. Dieses Argument wird immer wieder benutzt, um zu sagen, guck, das ist eine psychische Störung, die sind krank. Instabil und so. Ich habe dann das neulich nochmal erklärt, dass es natürlich daran liegt, dass eben die Welt es einem so schwer macht, trans zu sein, dass die Diskriminierungen so krass sind und die Anfeindungen. Und dann fiel man aus allen Wolken so, ach das, ja das macht ja total Sinn. Und
ich dachte,
so, seriously, da bist du nicht alleine drauf gekommen.
Wo man dann immer sagen möchte, honey, it's not about us, it's about you.
Ja, dann, also einfach mal, also wenn ich das einen Rat an dieser Stelle sage, einfach mal sich gedanklich und emotional in die Schuhe eines anderen Menschen zu begeben und sich Empathie, vorzustellen, wie es ist, einen Tag in der Haut des anderen oder der anderen durchs Leben zu gehen. Man nennt es Empathie, genau. Dann kann man sich ganz viel, glaube ich, schon selbst beantworten.
Ja, genau, einmal die Woche einfach das eigene Leben angucken, kurz denken, bin ich vielleicht ein Arschloch? Könnte ja sein.
Also diesen Kampf, den für andere Leute, den trage ich nicht aus, nein. Also dass wir das hier vielleicht indirekt mit unterstützen, dass die andere Leute ins Nachdenken zu bringen, ist ja wunderbar. Aber es ist auch jetzt nicht der Grund, weswegen ich hier sitze. Also ich will ja nicht die Leute erziehen.
Nein,
ich meine bloß, die Doofen sind die Doofen und fertig aus. Die sollen in ihrer Blödheit ersaufen. Das ist überhaupt nicht mein Bier.
Mäuschen, schon wenn du in der Hose und den Schuhen, die du gerade anhast,
ist
irgendwie U-Bahn fährst, that's Activism.
Ja, die läuft, so. Die fährt ja auch
ich
in Drag-U-Bahn.
Ja.
Die ist schon das Aktivist, die auf ihre eigene Art.
Ja, aber eben ohne die anderen jetzt, ich würde nie mit Leuten darüber reden, weil die Dummheit dieser Leute, die das nicht begreifen, die ist so groß, dass ich keine Lust habe, mit denen zu reden.
Ja.
So, es ist eher eine gewisse Arroganz aus Selbstschutz, höchstwahrscheinlich.
Ja.
Also insofern, alles, was du gesagt hast, kann ich unterschreiben.
Deine Haltung ist also, das Gespräch lohnt sich nicht, because you're stupid?
Ja. Ja, natürlich. Schon seit 100 Jahren.
Sehr oft denke ich mir so, oh, I cannot.
Nee. Also die Energie, null. Never.
So. Cool. Achso, warte.
Auf
eine Sache wollte ich noch
was
hinweisen. Genau.
Ach, zaubert sie noch ein zweites Medium.
Mein Freund Sten Kut hat mir ein Buch geschickt zu Weihnachten von Alex Gino, einer nicht-binären Person. Und das Buch heißt George. Mittlerweile haben sie es, glaube ich, umgenannt in Melissa, weil George eigentlich der Deadname ist. Und naja.
George.
Ja.
Tauschen wir mal um in Melissa.
Naja, also das Kind heißt George, das ganze Buch, und ist als George quasi auf die Welt gekommen und ist aber eigentlich Melissa, und es ist aus der, so. Deswegen ist es so ein bisschen Deadname-y und deswegen hat man das jetzt, glaube ich, geändert.
Ach so, Deadname darf man ja nicht den.
Nein.
Ja.
Und das ist ein Buch für Kinder und aber auch für Erwachsene. Ich habe auch hier wieder geweint. Also hi, ihr merkt bei Trans-Themen, bin ich sehr nah am Wasser gebaut. Kann ich auf jeden Fall empfehlen. Es gibt, glaube ich, von Alex Gino auch noch 2-3 weitere Bücher zu dem Thema. Wenn ihr mit euren Kindern was lesen wollt oder wenn ihr irgendjemandem ein Buch schenken wollt, der da vielleicht Bedarf hat oder die da vielleicht Bedarf hat, ist das eine gute Empfehlung. Ich packe es in die Shownotes. Es ist einfach geschrieben und so, dass man nachvollziehen kann, warum Kinder so empfinden.
Ganz kurz, für Erwachsene geschrieben oder für Kinder?
Für Kinder, kann aber
auch. In welchem Alter? Kinder so grob von bis?
Ich würde sagen 4 bis 15.
Okay, gut, 16. Weil ich sehe, das ist ein romanhaftes Buch, also ohne Bilderbuch.
Das ist sehr, und so. Große, okay. Sehr große Zeilenabstände, okay, ja. Und große Schrift.
Okay, gut, also ich für jugendliche Leser.
Ja.
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 Okay.
So,
weil wir gerade über Trans reden. Ich rede über keinen Transfilm, aber ich rede über einen wunderbaren Film von einem Regisseur, dessen letzter Film 2018 auch ein Transfilm war. Der heißt Girl und ist auch wunderbar. Es ist ein niederländischer Regisseur. Die aktuelle Produktion ist gerade für den Oscar für den besten ausländischen Film nominiert worden letzte Woche und heißt Close und ist jetzt in den deutschen Kinos, ist von 2022 und ist eine dicke, fette Empfehlung. Der junge Mann, der ist 32, der diesen Film gemacht hat, heißt Lucas Don't. Ich kann das.
Und sieht sogar gut aus. Und
sieht gut aus.
Und ist blutjung.
Und ist 32, also 32 ist blutjung aus unserer aller Perspektive.
Ja. Der hat doch alle seine eigenen
Basic.
Ja.
So, und.
Dass Leute, die jünger sind als ich, Erfolg haben, finde ich eigentlich persönlich beleidigend.
Ja, das lassen wir jetzt mal so stehen. Don't ist ein unfassbar talentierter Regisseur. Close ist sein zweiter Langfilm und er hat auch schon in Girl mit einem jugendlichen Darsteller gearbeitet, der damals 14 war. Die beiden Jungs, über die er in Close erzählt, sind noch ein bisschen jünger. Die sind nämlich 12 und 13 und heißen Leo und Remy. Wir erfahren, dass der Film startet mitten im Sommer, also im Gegenteil von jetzt. Und die beiden verbringen einen gemeinsamen Sommer, wie das Jungs so tun, und haben eine intensive Beziehung. Mir geht die Werbung für den Film und die Rezeption des Films durch die Kritik so ein bisschen auf den Sack, weil da ist immer von einer intensiven Freundschaft die Rede, whatever that means. Und die beiden sind miteinander unterwegs, spielen miteinander, haben Abenteuer miteinander, schlafen zusammen in einem Bett, fassen sich an, wenn sie ergriffen sind und Schutz suchen, legen sie auch mal den Kopf auf die Schulter des anderen. Ich als inzwischen 50-jähriger schwuler Mann gucke das an und sage, das sind schwule Jungs. Die deutsche und internationale Filmkritik guckt das an und sieht es anders und sieht eine intensive Freundschaft zwischen zwei Jungs.
Ja, die wollen die Hirten ins Kino kriegen.
Um genau diese Art der Betrachtung geht es dem Regisseur. Der Film ist von einem Buch inspiriert, in dem eine niederländische Psychologin 150 Jungs in genau dem Alter interviewt hat und darüber erzählen hat lassen, wie sie mit ihren Freunden umgehen, welche Gefühle da im Spiel sind und welche nicht und ob das queer ist oder nicht. Von diesen Gesprächen war Daunt so inspiriert, dass er diesen Film geschrieben hat. Die beiden haben diesen schönen Sommer zusammen. Es ist sehr intim, aber nicht sexuell. Es ist sehr, diese beiden sind sich unglaublich nah, verstehen sich blind. Und dieses wunderbare Gleichgewicht gerät erst aus der Balance, als das neue Schuljahr anfängt und die beiden auf eine neue Schule kommen. Die beiden benehmen sich nach wie vor miteinander.
Ach, der ist das.
So, wie sie das auch den Sommer über getan haben, was relativ schnell, nämlich schon innerhalb der ersten Woche auf der neuen Schule, dazu führt, dass die Mädels sie fragen, ob sie zusammen sind. Also wäre auch eine Filmfrage gewesen, die vor 10, 15 Jahren noch nicht möglich gewesen ist, dass man 12, 13-Jährige dabei filmt, wie sie sich gegenseitig fragen, ob sie vielleicht ein schwules Paar sind. Die beiden bestreiten das, dass sie das sind. Sind das nach allem, wie wir Beziehungen und Liebesbeziehungen definieren, auch nicht. Leo bestreitet es etwas lauter, als Remy das tut. Und Leo schließt sich an der Schule. Wir wissen nicht genau, es wird jedenfalls nicht konkret gesagt, ob aufgrund dieser Vermutung oder nicht. Die Vermutungen stehen im Raum, dass die beiden ein schwules Paar sind. Einige der Hetero-Jungs beleidigen Leo auch gleich mal ordentlich homophob, wie das auf allen deutschen Schulhöfen täglich vorkommt und wahrscheinlich
auf allen Schulhöfen.
Und auf allen Schulhöfen dieser Welt, glaube ich auch. Leo schließt sich dann dem Eishockey-Team an und lernt, was es bedeutet, ein richtiger Junge zu sein in seinen Augen. Remy vermisst diese Intimität und die beiden fahren auch immer zusammen mit dem Fahrrad nach Hause und irgendwann schlafen die dann auch wieder miteinander in einem Bett und Leo sondert sich ab und rutscht von diesem Bett runter und legt sich auf die Matratze vor dem Bett und Remy merkt das und ist irgendwie merkwürdig berührt und ab da wird die Kluft zwischen den beiden immer größer. So lange, bis Remy fragt, warum die überhaupt da ist. Weil die war ja bisher nicht da und was soll denn das jetzt eigentlich und warum will denn Leo jetzt mit ihm nicht mehr zur Schule fahren und warum redet er dann auf dem Schulhof nicht mehr mit ihm und warum verbringt er denn jetzt so viel Zeit mit den anderen Jungs? Bei einem Schulausflug an die See ist Leo dann plötzlich alleine. Remy ist nicht im Bus. Leo weiß nicht warum. Vorher haben sie sich geprügelt auf dem Schulhof und Remy hat sehr geweint, weil er Leo gefragt hat, warum all das passiert und Leo darauf keine Antwort geben konnte. Und als sie vom Schulausflug wiederkommen, stehen die Eltern aller Kinder vor diesem Bus und holen ihre Kinder von dem Bus ab. Auch Leos Mutter tut das. Und als Leo wissen will, warum, erfährt er, dass Remy sich umgebracht hat. So, das ist die Mitte des Films. Dabei belasse ich es jetzt mal, was den Plot anbelangt. Die große Frage, der Film hat mehrere große Fragen, die ich zu sehen geglaubt habe, weil viel davon ist offen und Daunt hat eine wunderbare Art, in diesem Film interpretatorischen Raum zu schaffen, sodass jeder Zuschauer und jede Zuschauerin diesen Film so sehen kann, wie sie das möchte. Ich habe eine Liebesgeschichte zwischen zwei Jungs gesehen, die an dem, was die Gesellschaft an Männlichkeitsbildern vorgibt, scheitert. Und eine Geschichte darüber, wie jemand, weil er unbedingt ein richtiger Mann sein will, dazu beiträgt, dass sein bester Freund sich umbringt. Das ist keine einfache Geschichte. Es ist eine unfassbar berührende Geschichte. Es ist ein brillant erzählter, brillant geschriebener, brillant gedrehter und vor allem brillant gespielter Film. Diese beiden Jungs, die Daunt in einem großen, freien Casting aus Hunderten von Amateuren gecastet hat, sind unfassbar. Also der Darsteller, der Leo spielt, hätte meiner Meinung nach sämtliche europäischen Darstellerpreise dieser Welt verdient. Dass der Preis für den Oscar nominiert ist, dass der Film für den Oscar nominiert ist, hat auch was damit zu tun, dass er auf einem unfassbaren handwerklichen Niveau stattfindet, in allen Bereichen. Und dass er die schwierigen Fragen über Verantwortung, Liebe, Schuld und Sühne, die er stellt, unbeantwortet lässt oder zumindest dafür sorgt, dass der Zuschauer sie sich alleine beantworten muss. Was ich unglaublich toll finde. Ich kann den nur empfehlen und finde es, also um auf die Rezeption nochmal einzugehen, etwas anstrengend und ein bisschen. Es gibt zwei Richtungen, aus der der Film meiner Meinung nach so ein bisschen komisch betrachtet wird. Das eine ist die heterosexuelle Filmkritik, die schreibt, das ist eine Geschichte über eine intensive Jungenfreundschaft, so, wo ich dann sage, Entschuldigung, aber wenn es hier nicht um Liebe geht, warum bringt der sich um? Also irgendwie ist es, wenn sich alle Jungs, denen mal ein Freund abhanden kommt, in der Pubertät umbringen würde, wäre die Welt relativ leer. Und zumal die beiden auch relativ schnell neue männliche Freunde finden und weil wir eine Hauptfigur haben, die am Ende des Films erstens zugibt, dass der abhandengekommene, meiner Meinung nach Geliebte, ihm sehr fehlt und dass er seiner Meinung nach dafür verantwortlich ist, dass das passiert ist, weil er ihn zurückgewiesen hat. Wenn es da nicht um Liebe und Begehren ginge, gäbe es keine Zurückweisung, die so tiefe Wunden verursachen würde, dass das dann passieren würde, was da passiert ist. Dann gibt es eine queere Sichtweise auf den Film, die sagt, das sind keine schwulen Jungs, sondern das ist eine große Erzählung über Maskulinität welche Räume Maskulinität heute eröffnet und welche eben auch nicht. Das kann man alles so sehen. Ich habe, wie gesagt, eine sehr anrührende, zutiefst menschliche und wirklich hinreißende Geschichte über, sehr komplexe Geschichte über zwei schwule Jungs gesehen. Und der Film ist, wenn wir diese Folge aufzeichnen, letzte Woche ins Kino gekommen ist noch in den Kinos, wenn diese Folge ausgestrahlt wird. Ich kann das nur empfehlen, da hinzugehen, schon um sich diese beiden fantastischen Darsteller anzugucken. Und sich diese Fragen alle selber zu stellen und vielleicht auch selber zu beantworten.
Klingt ein bisschen auch wie Giant Little Ones, oder?
Ja, es ist nur viel, also Giant Little Ones ist ein großartiger Film, aber findet zwischen Jungs statt, die älter sind.
Ach so.
Also das hier sind wirklich 12-Jährige, das sind Kinder. Okay. Und diese dieser Gegensatz zwischen diesem zwischen dieser intimen Verbindung, die diese beiden Jungs am Anfang und wie gesagt, ich meine intim jetzt nicht notwendigerweise sexuell, miteinander haben und der dem alleine sein, dass dieses zurückgelassene in Anführungsstrichen Bürschchen am Ende des Films hat, und du kannst das jetzt so, wenn du das aus völlig maskuliner Sicht betrachten willst, kannst du auch sagen, es ist eine Geschichte darüber, wie jemand ein Mann wird und wie furchtbar das ist. Aber das macht den Film kleiner, als es ist, weil der Film hat auch zwei, also beide Mütter dieser beiden Kinder spielen auch erhebliche Rollen in diesem Film und sind mit zwei wunderbaren Darstellerinnen ausgestattet. Und es ist auch immer eine Frage darüber, weil wir ja gerade über Eltern geredet haben. Keine der Elternteile, die an dieser Geschichte beteiligt sind, stellt diese Beziehung am Anfang in Frage, stellt irgendwie, was auch immer sie sein mag. So die Erwachsenen sind alle Teil der Erzählung, Teil der Entwicklung, vielleicht auch Teil des Problems.
Ich kann den nicht sehen, höchstwahrscheinlich im Kino jetzt, wenn ich mir das so anhöre.
Der Film lässt einen sehr glücklich zurück, weil er so gut ist.
Also zwei Sachen. Das eine ist, dass heute 12-Jährige kannst du nicht mal als Kinder bezeichnen. Die sind schon total in der Pubertät. Also 2023, das sehe ich jeden Tag.
Ja, deswegen ja auch die Frage, ob die beiden schon zusammen sind.
Ja,
die Frage, ob die beiden ein Paar wären, würde es gar nicht geben, wenn sie
aus einem Kind sind. Die fangen mit 10 heutzutage schon so an, wie wir damals mit 14 waren. Und als ich 14 war, habe ich halt mich in einen verliebt, der sich dann umgebracht hat, als ich 16 war. Und ich sage, es war mein erster Freund, weil es der erste war, mit dem ich auch Sex hatte. Und das ist natürlich eine Wunde, die sich nicht schließt in dem Sinne, weil man immer das Gefühl hat, dass man mit Schuld ist und so weiter. Also das war alles eine
Sex haben die beiden
bittere Erfahrung.
Also in dem Film.
Ja, aber wenn dir der beste Freund stirbt, dann ist es halt.
Hast du denn da eine Schuldfrage auch für dich gehabt?
Total.
Ja.
Weil? Also,
wie bitte?
Weil? Hast du das Gefühl, du hast irgendwas falsch gemacht? Oder,
ja, wir waren halt, also ich habe mich als schwul gesehen dann und ich habe den richtig doll geliebt. Das war aber, wie gesagt, so, das war das erste Mal, dass ich jemanden so richtig geliebt habe. Also ich kann jetzt noch genau sagen, wann wir uns wo, wie, was er anhatte und so weiter. Und das ist jetzt 100 Jahre her, ne? Das habe ich nicht vergessen. Also sowas, das sind so Bilder, die sind immer da und dann erschießt er sich so und da denkst du, also ich habe immer geglaubt, dass es deswegen ist, weil er nicht schwul sein wollte. Ne? Wie weit da Stress mit den Eltern, Stress mit Schulwechsel und so weiter, das spielt da bestimmt alles rein und dann war der Vater Polizist und die Knarre lag da offen im Haus. Das kann auch eine spontane Nummer gewesen sein, dass er die sah und sich vorher mit seinen Eltern gestritten hat, das weiß ich alles nicht. Aber ich habe es für 25 Jahre auf meine Schultern genommen, so nach dem Motto. Bis man denn durch die Jahre, und das ist ja ein Glück so, dass das mit den Jahren immer weniger präsent ist, also wenn ich kann auch diese ganzen Tagebücher, ich habe früher so viel Tagebuch geschrieben und immer diesen Jahrestag, seinen Todestag, seitenweise geschrieben und dann plötzlich ist so 2 Jahre nichts, dann ist so 3 Jahre nichts, also es lässt nach sozusagen, man denkt dann nicht mehr immer dran natürlich, ein Glück. Ja, insofern sage ich jetzt, ja gut, also ich nehme mir jetzt nicht mehr diese Schuld auf meinen Buckel oder wenn sie noch da ist, spüre ich sie nicht mehr, aber es war jahrelang, also es war wirklich krass. Und so eine Wunde, also in so jungen Jahren, das ist schon, und wenn ich das jetzt im Film nochmal sehen würde, ich würde sterben nochmal. Also es wäre so traurig für mich, das zu sehen, dass ich da, glaube ich, denn doch jetzt verzichte. Auch wenn es denn ein schönes Ende hat, aber das ist denn doch zu nah, weißt du? Da will ich mich nicht wieder mit diesen Gefühlen so auseinandersetzen. Das ist wirklich traurig gewesen.
Nee, und das ist ja, bringt ja auch nichts, das zu rehashen. Das ist ja nicht wie bei mir, das ist immer noch, ne, wenn ich meine Transfilme gucke und irgendwie, ne, das dann anfange zu weinen, das ist ja irgendwie auch was Schönes, weil ich da was empfinde, was ich irgendwie, wo es auch Sinn macht, nochmal hinzuspüren. So, für dich macht das überhaupt
für
keinen
Sinn.
Für mich
keinen Sinn,
in diese halt Trauer nochmal reinzugehen.
Ja, ich
weil
kann
das
nur sagen, wenn wir nochmal.
Das furchtbares Loch.
Ja, wenn wir uns im Himmel treffen auf der Wolke, super, der soll mich mal schön abholen. Das Taylor sagt ja immer, da ist so ein weißer Tunnel und da stehen sie dann alle. Das soll er mal schön stehen, dann kriegt er einen auf die Schnauze und dann wird
Diamant.
Weiter gefeiert. Ja.
Ja.
Genau, aber sonst.
Aber es ist, glaube ich,
viel
schwierig,
zu holen,
gerade in dem Alter, weil man ja auch so wahnsinnig intensiv alles empfindet. Ne? Man liebt ja so wahnsinnig intensiv durch die ganzen Hormone. Joko hat das ja auch, dass seine erste große Liebe quasi, der hat sich auch, oder ist gestorben, man weiß es nicht, vom Zug erfasst worden. Und das ist auch the one that got away, ne? Den kriegt er nie aus dem System. Den
kriegt er nie aus dem Kopf. Raus, nee. Das ist schon doof. Ja. Aber gut. Um ein bisschen mehr die Laune wieder hochzubringen.
Sorry für den Debbie Downer.
Nein, das ist ja schön. Das ist ja wunderbar, dass so ein Film auch gesehen wird von der Masse und dass der einen Oscar nominiert ist und so. Das finde ich alles super. Und dass solche Themen jetzt ins Kino kommen, ist alles gut. Und jeder soll da reingehen. Mein Film ist ein bisschen untergegangen in den deutschen Kinos.
Ich habe nichts davon
von
gewusst bis
2022.
Gestern.
Absurd. Potato
Dabei
Dreams.
Ist ein wunderbarer Film.
Ein wunderbarer Film. Potato Dreams of America hieß auch in Deutschland so und lief wohl eine Woche in zwei Kinos, nehme ich mal an, im August letzten Jahres.
Das ist mal, nur weil wir es gerade in den letzten Folgen so oft davon hatten, das ist mal ein gutes Beispiel davon, dass sie den Titel nicht schlimm eingedeutscht haben.
Ja, das stimmt, immerhin.
So, Deutsch Kartoffel träumt von Kartoffel träumt von Salat. Nein, lässt man einfach mal so und geht davon aus, das Publikum wird es schon verstehen. Gute Wahl.
Ja, den hat wirklich keiner scheinbar gesehen. Aber er ist, wie ich gerade gehört habe, ja auch auf Amazon jetzt zu kriegen mit Leihgebühr für günstige 4,99 und ich kann empfehlen, den zu gucken, weil, und jetzt kommt was Neues, ich habe das erste Mal, glaube ich, einen Film, den ich nicht so erzählen kann, dass die Wirkung euch so erfassen wird, wie wenn ihr ihn euch anguckt. Weil
es ist ein Bildersturm.
Ein Bildersturm. Man muss diesen Film sehen und man muss auch diese ganzen wilden Sprüche hören. Die kann ich jetzt auch nicht alle zitieren. Ich kann die Handlung jetzt wieder nacherzählen und wiedergeben, aber das wird dem nicht im Ansatz gerecht.
Frau Berlin, erzählen Sie mal die Handlung.
Dass er doll ist. Also, es geht um ein sehr junges Kind. Das sehr junge Kind lernen wir kennen. Da ist er vielleicht so 4 oder so. Und es ist ein homosexuelles Kind. Das ist auch dem Kind klar, ganz früh. Aber leider Gottes lebt dieses Kind in einem Gulag in Vladivostok. Das heißt also, die Mutter ist Gefängnisärztin. Also da werden in Vladivostok und wir reden von den frühen 80er Jahren.
Genau, nur
das
für die Leute, also die nicht wissen, wo Vladivostok ist. Vladivostok ist der Arsch der Welt in der Sowjetunion.
Genau, am Ende der Welt wird ein schwules Kind geboren in einem Gulag, das heißt also ein Militärgefängnis, ein Strafgefängnis, wo die Leute reihenweise zu Tode sich arbeiten müssen oder totgeschlagen werden. Und der Job der Mutter ist, immer zu zertifizieren, dass das ein Unfall war und kein Mord. Also die muss immer schreiben, das war jetzt ein unglücklicher Unfall, dass dieser oder jener.
Das sind aber auch schwule Häftlinge, die da totgeprügelt werden.
Alle, ja. Schwule Häftlinge und alles Mögliche wird da totgeprügelt und sie muss immer schreiben, war ein Unfall. Das ist der Job der Mutter. Also man kann sich schon mal vorstellen, die Mutter hat ein gutes Bewusstsein. Nee, die hat ein gutes Bewusstsein, die geht da ja gegen an. Ja. Die ist also schon mal kreuzunglücklich.
Ja.
Dann leben die also in einer Ruine, wie das so damals war.
Wir nannten das früher einfach ein Haus.
Ja, nee, das ist schon richtig sozialistisches Elend. Und die haben dann auch noch das Glück, eine böse, die Mutter der Mutter, also die Oma mütterlicherseits, lebt noch mit denen. Die wird übrigens gespielt von dem Walter Amerikas. Also der Walter Amerikas ist die
Lana Delivery.
Ja, genau. Ja. Ist die Lesbe aus Orange is the New Black, wie das hieß. Die diese Butch, die eigentlich toll ist, diese Schauspielerin.
Ja.
Genau, die heißt Lea Delaria. Die spielt die Oma und ist auch wunderbar. Und erzählt noch nicht dazwischen, Paul, nein, Form. Einfach nur, jetzt geht es erstmal nur um den Inhalt. Und dieser Junge, der ist also, der ist relativ ganz klar, dass er auf Jungs steht und so weiter. Und der Traum ist natürlich in irgendeiner Weise Westen und Amerika. Aber das ist ja völlig, also jenseits jeglicher Vorstellungskraft. Sie haben also ein altes Fernsehgerät, was da rauschend irgendwie zwei Kanäle hat Und in irgendeiner Nacht, als die Sterne günstig stehen, da kriegen sie plötzlich einen dritten Channel rein, wenn sie mit dem Kleiderbügel als Antenne irgendwie akrobatisch sich irgendwie in ihre Wohnung stellen, wo amerikanische Filme gezeigt werden, und da rastet der kleine Herr natürlich
aus. Ja, wir nannten es früher einfach Fernsehen.
Ja, Westfernsehen. Du nanntest es Westfernsehen. Ja, und so. Und nun ist der völlig alleine und hat nun kein Ally. Und denkt sich also ein, wie das so ist bei kleinen Jungs, die denken sich denn gerne so imaginäre Freunde aus. Und sein Freund ist Jesus, weil ihm gesagt wird, Jesus, der ist immer für dich da. Der Jesus ist, der nimmt dich überall mit hin, den kannst du überall mitbringen. Das ist ein ganz toller Freund. Und in diesem Film, das ist so ein bisschen magisch gemacht. Also so plötzlich steht eben Jesus in seiner Wohnung und hat sich manifestiert, kann nur von ihm gesehen werden natürlich, aber dummerweise ist dieser Jesus, den er sich dann nun vorgestellt hat, ist im Prinzip ein Penner, der sitzt nur da und guckt fern, ne? Der guckt fern und macht dumme Sprüche. Das ist sozusagen sein bester Freund, dieser Jesus, der denn immer irgendwelche unpassenden Kommentare abgibt und immer in dieser Wohnung mit rumlungert.
Gespielt von?
Ja, kenne ich gar nicht.
Ach so, das ist, nee, bekannt. Weil ihr Mean Girls nicht geguckt habt.
Ja,
ihr
ja.
Vollpfosten.
Doch, ich schon. Ja, tut mir leid.
Die wieder nicht.
Nee, ich nicht.
Ja.
Aber auf jeden Fall so ein Witziger.
Ist der Superschwarm aus Mean Girls.
Ja, genau.
Ja.
Mit dem hässlichen
Bart. Ist der Jonathan Bennett? Nee, irgendwas.
Ja, Jonathan irgendwas, genau. Also Jesus hängt mit rum.
Ja.
So, und nun gehen die Jahre
ins Land. Und ist eine Tunte.
Eine super Tunte, ja.
Und eine faule, fernsehsüchtige Tunte.
Ja, genau. Und nun gehen die Jahre ins Land und Perestroika kommt und so weiter, und sie kriegen irgendwie noch einen Fernsehkanal. Nee, plötzlich haben sie Farbfernsehen, genau. Das ist denn das, was sie davon merken. Und als nun Perestroika durch ist, da will nun diese Mutter dem Sohn ersparen, dass er zum Militär muss, und sagt, wir müssen hier irgendwie raus. Und dann geht es los mit internationalen Brieffreundschaften, und sie will sich also auf den Heiratsmarkt sozusagen nach Amerika.
Sie ist eine Katalogbraut.
Sie wird eine Katalogbraut, genau. Und findet auch tatsächlich einen, der sie nach Amerika einlädt und sie dann heiratet dafür, dass sie ihm da zu Diensten ist, und das machen die auch. Und dann ist sozusagen Cut. Dann sieht man, wie sie zweite Akt des Films ist also jetzt in Amerika, in Seattle, glaube ich. Da ziehen sie hin zu einem gewissen John. Und dieser John ist ein alter, böser, fundamental christlicher, homophober Typ, der diese Frau am Anfang noch ganz nett behandelt, aber dann merkt man auch, dass der also daran Bedingungen knüpft. Die Frau und ihr inzwischen sehr homosexueller Sohn, die kriegen das aber auch mit einer gewissen List hin, dass sie ihm immer so zu willen sind und ihm das in Worten sozusagen vorgaukeln, dass sein Wille befolgt wird, aber untereinander spielen die mit dem, also die lachen sich tot über den, über die Dummheit dieses Mannes und so weiter. Und ja, und dann, das Ende ist so durchgeknallt, das hatte ich schon wieder vergessen, das Ende, das hast du mir gerade nochmal wieder erzählt. Am Ende outet sich der Homophobe auch als...
Das müssen wir vielleicht alles gar nicht
erzählen. Ja, müssen wir gar nicht erzählen. So, ja. Also das Ende ist auf jeden Fall ein bisschen durch.
So ein bisschen,
ja, es schlaft ein bisschen ab. Aber der Film...
Aber also es ist visuell immer noch sehr hinreißend.
Ja, jetzt geht's darum, genau. Der Film ist also auf der Ebene des Wortwitzes und wie die das spielen und so weiter schon mal sehr gut. Aber jetzt geht's um die Bildsprache. Das ist eben auch das zweite Highlight dieses Filmes. Der erste Teil ist im Prinzip so, wie Rosa von Braunheim Filme macht, also in gemalter Kulisse sozusagen. Also wirklich, man sieht die Pappe der Studiodekoration. Der hatte kein Geld, dieser Filmemacher. Der heißt übrigens Wes Hurley.
Und hat basiert damit, auf seiner Story.
Genau, hat schon mal einen Kurzfilm darüber gemacht. Und es ist sein Leben und so weiter und so fort. Und der hatte also wenig Geld scheinbar oder hat das mit Absicht gemacht, keine Ahnung. Auf jeden Fall sehr, sehr aufgemalte Kulisse. Und die Darsteller reden also breitestes amerikanisch. Ich habe es in der englischen Fassung gesehen.
That was a choice, ne? Also, dass sie breitestes amerikanisch reden, solange sie in Russland sind. Und sobald sie dann nach Amerika kommen, sprechen sie gebrochenes Englisch.
Und man denkt so, der Film denn...
Jetzt ist es Fremdsprache.
In Seattle spielt... Da ist es auch nicht mehr billige Studiokulisse, sondern richtige, filmisch viel offener, viel professioneller, viel echter. Und plötzlich reden sie, es sind auch andere Schauspieler, also die Cast ist total ausgetauscht, eine andere Mutter, ein anderer Sohn. Und sie sprechen nur noch gebrochen Englisch und stolpern in dieser Sprache. Das ist so witzig, dieser Effekt. Also ich habe es geliebt, wirklich. Ich habe jedes Mal gejuchzt, alleine durch diese originelle Idee und dann auch durch den Witz, der sich eben nur transportiert, wenn man den Film sieht. Ich kann es nicht anders sagen.
Naja, also um das kurz zu ergänzen, dass diese beiden, dass die beiden Filmteile so auseinanderfallen, hat natürlich was damit zu tun, dass der Kindheitsteil ist seine Erinnerung und die in Amerika, und Amerika ist dann die Gegenwart, wo es wirklich so funktioniert, wie es dann eben ist.
Genau, das ist die echte Realität sozusagen. Das stimmt. Ja, das ist eine gute Erklärung.
Naja, aber dass das letzte Drittel einfach, das ist, das Problem ist ja nicht, dass es, also ich will jetzt gar nicht zu viel verraten, ich will es nicht spoilern, aber es ist einfach vom Storytelling wird es dann ab einem gewissen Punkt wird es dann sehr beliebig und sehr flach und sehr schnell.
Weißt du warum? Das der muss den Schluss finden und
ja,
hat keinen Schluss gefunden,
weil
er selber
so jung
ist.
Ich kenne das von meiner ersten Autobiografie-Version, dass man halt zum Schluss dann irgendwie so, das ist ja, jetzt eben mein Leben und so ist es halt und bumsi, tschüss.
Tschüss,
genau. Klappe zu, Affe tot. Aber
macht nichts, ist trotzdem
funktioniert
trotzdem
nicht so richtig.
Nee, funktioniert
für mich
nicht so richtig.
Der Schluss.
Finde ich auch, aber ist
aber
nicht so schlimm.
Muss man gucken.
Ja. Wirklich ein witziger Film.
Schon wegen Lea Delaria.
Die natürlich toll ist.
Die ist richtig toll. Die ist eine böse Oma, ja. Nein, ein guter Film. Also ist zu Unrecht untergegangen und ich bin froh, dass ich den entdeckt habe.
Ich war schockiert, dass der von jetzt ist.
Ja, hätte ich den nicht jetzt gesucht, hätte ich mir nicht einen Film gesucht zum Thema Kindheit,
hätte ich den nie
gefunden.
Hättest du es mir jetzt gerade nicht gesagt, ich wäre auch da nicht drauf gekommen. Ich habe den gestern geschaut und gedacht, naja, das wird die Delaria irgendwie vor Orange is the New Black gemacht haben. So, brauchte sie Geld, hat sie gedacht, naja. Nee, brauche eine wunsche Frau, ich komm mal. Also naja.
Nee, Frau Delaria macht ja viel Independent-Kino und ist auch in einem meiner absoluten Lieblings-Independent-Filme der letzten 30 Jahre, nämlich Edge of 17, drin. Da spielt sie eine Barbesitzerin in Kansas, die eine 17-jährige kleine Tunte großzieht. Der Film ist inzwischen aber, glaube ich, 25 Jahre alt oder irgendwie sowas und ist auch bezaubernd.
Ja, die ist gut sowieso, die ist witzig.
Ja.
Also, das ist mein Tipp und insofern haben wir zu Kindheit wirklich drei tolle Filme zusammengefunden.
Ja. Absolut.
Ja. Ja, wirklich. Also es ist diese Folge mal wieder so, diese Filme sollte man alle gesehen haben.
Auch wenn das Thema eigentlich am Arsch vorbeigehen könnte, aber trotzdem gucken. Super Film,
Perlen. Mir geht es halt wirklich null am Arsch vorbei. Ich finde gerade, also ich bin jetzt natürlich mit meinem Trans-Thema, ist natürlich ein anderes, aber ne, die Art und Weise, wie massiv in die Gesetzgebung in Amerika das Thema, ne, wie das benutzt wird als Token, um die Ärmsten und die Ungebildetsten irgendwie auf den kleinsten gemeinsamen Nenner einzuschwören, neues Feindbild zu kreieren. Das sind die unsere Gesellschaft auseinandernehmen.
Das ist hier in
Deutschland
auch so.
Bei uns auch, aber noch nicht so massiv wie in den Staaten.
Das kommt aber noch.
Und das zu sehen, wie massiv dieser Kampf jetzt aufgerollt wird gegen Transrechte.
Naja, es geht ja nicht nur um Transrechte, sondern das, was in Florida gerade passiert.
Ich sage nicht, dass es nur um Transrechte geht, aber die Anzahl der Gesetzesentwürfe gegen Transrechte und auch, dass Donald Trump sich jetzt in seiner ersten Videobotschaft quasi zu seiner neuen Präsidentschaftsvorstellung quasi sich darauf auf das Thema auch wieder eingeschossen hat und gesagt hat, das ist das, ich will Förderungen für Kinder, bla bla bla, das alles abschaffen, verbieten, lalala, was er da alles gesagt hat.
Dieses Say No Gay oder wie heißt das im
Florida? Don't Say Gay ist ja Florida.
Putin rechtfertigt den Ukraine-Krieg mit sowas, überleg mal.
Right.
Also es ist weltweit. Ja, dafür müsst ihr diese Filme gucken und uns eure Meinung mitteilen.
Tatjana, geht der Satz noch weiter?
Nee, ich gucke auf die Uhr und denke so, ja.
Ja, wir haben noch Zeit, aber
irgendwie sind wir durch. Nee.
So, also, wir haben drei tolle Filme, die ihr alle angucken könnt.
Ja.
Wenn ihr queere Kids in eurer Umgebung habt, egal wie klein sie sind, wie gesagt, Barbie und ich waren sehr klein, als wir das wussten. Ich sehe heute auch, habe ich in einer anderen Folge schon gesagt, 5-Jährige in der U-Bahn oder irgendwie sowas und denke, Jumbi, You're me. I hope you have somebody who's kind to you.
Ja. Wir haben Kinder in der Schule in der zweiten Klasse, wo die Eltern mir die Pronomen erklären und sagen, das muss jetzt alles so gemacht werden.
Finde ich alles toll. Also ich glaube, das läuft schon. Ich glaube, das ist das, was die Welt verändern wird, nämlich, dass es Schulklassen gibt, in denen Kinder miteinander über solche Dinge reden.
Und so aufwachsen.
Mit also es ist natürlich genau die Frage, wo du aufwachst, auf welche Schule du gehst, aufwächst, auf welche Schule du gehst und so, ist klar. Aber ich kriege das ja auch bei meiner Freundin, bei meiner besten Freundin mit deren Kinder. Das ist, also wirklich, da ist das, also ich will nicht sagen, dass es unproblematisch ist, weil es wird immer Kids geben und auch Lehrer geben, die dich scheiße behandeln in der Schule, wenn du anders bist. Aber da ist auch ein, in der Klasse einfach ein, eine Bereitschaft, sich einzumischen, wenn jemand schlecht behandelt wird, die es bei uns nicht gab.
Gab's nicht. Gab's nie. Nicht. Never. Nee. Das ist heutzutage besser.
Ja.
Und es wird hoffentlich besser. Wir arbeiten dran.
Yes. Und ihr auch.
Ja.
So. So. Damit, ja, kurze Folge.
Drei Filme für das Kind in euch allen oder die Kinder und um euch rum.
Und den kleinen Wassermann oder müsst ihr alle lesen natürlich. Das sucht ihr euch jetzt.
Ja. Ist das nicht schlimm? Ich kann diese ganzen, es löst in mir Dinge aus, wenn ich diese alten Platten nochmal höre oder diese alten Hörspiele nochmal höre. Ich habe neulich mal alle alten Erich Kästner Hörspiele rausgekramt, die er selber gelesen hat. Kennst du die Kassetten?
Nein.
Das war damals, ich weiß gar nicht, Telefunken oder so. Irre. Oder Ariola oder so.
Es war bestimmt Ariola.
Ja.
Du, bei mir war's.
Und allein diese Stimmen wieder zu hören und also das macht viel mit mir und das es ist ein schönes, warmes Gefühl. I love it. Ja, wie gesagt, Stunted Development, hi. Ich höre meine alten Kindergeschichten und freue mich. So.
Ich darf das gar nicht erzählen, was ich früher als Kind, ich hatte die Mackie-Bücher.
Natürlich Mackie.
Nee, aber Mackie. Natürlich, das sind die schlimmsten rassistischsten.
Ja?
Mackie bei den Mackie bei den Indianern. Ja,
nein,
ganz schlimm. Also das darfst du heutzutage gar keinem mehr erzählen, dass du solche Bücher hattest.
Ganz wir die.
Schlimm. Ich hatte die Abrafaxe.
Wie hießen die?
Die Abrafaxe.
Das kenne nur Abraxas.
Abraxas
die Krähe von der kleinen Hexe.
Die Abrafaxe waren drei Jungs. Einer war rund, einer war rothaarig und einer war blond und blauäugig. Und das waren die Comichelden im Osten für Kinder. So, das war das, was nach dem Bumi kam.
Der und dann Bumi, sagt ihr immer, ihr hattet nichts. Ihr hattet doch die Abrafaxe.
Na genau. Ja, einmal im Monat und es gab nie genug und man musste sich immer stundenlang am Kiosk anstellen, damit man das Heft kriegte.
Okay. Na gut.
Ach, Paul, irgendwann machen wir nochmal eine Kindheit im Osten. Die entbehrungsreichen Jahre.
Na, was wir natürlich machen können zum Wiedervereinigungstag, also zum Tag der deutschen Einheit, ist mal eine Folge über Wahrnehmung von Osten und Westen. Schule, Kindheiten im Osten.
Die wird sich von alleine klicken.
Die wird sich von alleine klicken, because that's just so interesting.
Nein, irgendwann machen wir mal so eine richtig harte Ost und West nochmal, so eine Trennfolge.
Dann müssen wir mal eine Nachbarin online laden, die immer so gefüllt ist. Meine Güte.
Du, wir waren in einer komischen Oper jetzt und haben diese schreckliche Lacage gesehen. Und danach kam im Freundeskreis eine Diskussion, dass man ja wohl erkannt hätte, dass da nur Ostler sitzen in diesem.
Bitte?
Tag. Ja. An den Klamotten.
Bitte?
Ja, sowas ist noch.
Dein Freundeskreis?
Der erweiterte.
Roll.
Nein.
Oh, Leute.
Aber solche Sprüche gibt es heutzutage noch im Jahre 35.
34 Jahre nach dem Mauerfall.
Ja.
Und es ist immer noch so, dass irgendwie, du bist im Osten groß geworden, merkt man gar nicht. Und ich denke mal, woran sollte man das denn merken?
That's the sword that cuts both ways.
An deinem grauen Jackett.
Also, als der Tag, als ich hier eingezogen bin, dass wir uns erstmal unterhalten haben und sie mich gleich angehen, du kommst aus dem Westen, ne? Und ich so, ja. Und seitdem ist alles, was ich mache, wenn es dir nicht gefällt, bist halt auch ein Wessi, bist ein Scheiß-Wessi und so.
Du, also, aber das ist bei mir an der Schule auch.
Ja, aber das ist ja Running Theme. Das ist Ätzend von beiden Seiten übrigens.
Ja, von beiden Seiten,
genau. Ich sag ja nicht.
Ja. Ist so, da gibt es noch, da schlagen wir noch, da schlagen wir noch Hörfunkgold aus dieser Idee, die heute hier geboren
Tatjana mit ihrem industriellen Ehrgeiz.
Wir kriegen den Boulevard nicht aus dem alten Mädchen raus, Schatz.
Irgendwie so, wo ist hier die Schlagzeile?
Nicht so schreien, hast du wieder übersteuert.
Okay, genug geschrien. Tschüss.
Tschüss.
Auf Wiedersehen.